Heute bei Apropos, die Sonderabgabe.
They said that my money, a property of Switzerland, me and my family will get no help. Goodbye.
Eine ukrainische Familie flüchtet in die Schweiz und muss als erstes der Behörde im Thurgau all ihr Geld abgeben. Auch die Polizei ist dabei und filzt auch noch das Portemonnaie der Flüchtlinge. Ist das normal? Was hat es mit dieser Sonderabgabe auf sich, die einen Flüchtlinge zahlen müssen und die anderen nicht? Das ist ein Teil der Geschichte, die uns der Bundeshausdachter Markus Häfiger heute erzählt. Der andere Teil, was Journalismus kann auslösen. Die Reaktionen auf die Geschichte von Markus waren verrückt und haben am Schluss auch der ukrainischen Familie geholfen. Wie genau, das erzählt uns jetzt Markus Häfiger in einer neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Markus.
Hoi Philipp.
Markus, am Sonntag von einer Woche hat die Redaktion eine E-Mail bekommen. Von wem?
Das E-Mail war übertitelt mit dem Betreff «Request for Help», also quasi «Bitte helfet uns». Und abgeschickt worden ist es von der Familie Skobeljev. Das ist der Skobeljev Senior, 75, seine Frau Galina, 71 und der 40-jährige Sohn Volodymyr Junior. Sie kommen ursprünglich aus dem Donbass in der Ukraine, also dem Gebiet, wo heute russisch besetzt ist, und haben aber die letzten Jahre eigentlich in der Ukraine gelebt und sind aber über Umwege in der Schweiz gelandet.
«Request for help» hat es auf der Mail geheißen. Wie ist das überhaupt zu dir gekommen?
Die Familie war irgendwann so verzweifelt gewesen mit dem, was sie hier in der Schweiz erlebt hat, und hat wirklich nicht mehr gewusst, zu wem sie sich wenden könnten. Und wir kommen dann vielleicht noch dazu, wie sie auf Bern gekommen sind. Aber sie waren in Bern gewesen am Sonntag, und der Sohn hat mir gesagt, er habe dort irgendwo die Zeitung «Der Bund» gesehen, rumliegen. Und dann habe er gegoogelt, was das für eine Zeitung ist. «Der Bund» ist ja eine von diesen Zeitungen, die zum Tamedia-Verbund gehören. Und habe gesehen, dass sie eine sehr respektierte, sehr alte Zeitung, 1850, gegründet und so. Und dann habe er gefunden, vielleicht hilft es uns, wenn wir an die Medien gelangen. Und dann hat sie uns einfach auf unsere allgemeine Redaktionsadresse das Mail geschickt.
Du hast es weitergeleitet bekommen, hast dann gelesen. Es ist nicht das einzige Mail, das man in dieser Art bekommt. Also nicht so explizit so, aber man kann ja viele Mails von vielen Leuten. Wie tut man entscheiden an so einem Moment, ob man etwas im Nachgeht oder nicht?
Also das Mail ist relativ kurz gewesen. Sie haben eben erzählt, was ihnen da im Kanton Thurgau widerfahren ist, wenn man ihnen ihr Geld weggenommen hat, und sie haben sich total ungerecht behandelt gefühlt und haben vor allem auch nicht verstanden, was da passiert. Und was glaubwürdig ist an dem Mail, sie haben sofort auch die Formulare abgefüttert, die sie eben im Thurgau bekommen haben, und haben das wie als Beweis weiter geleitet. Und dann haben wir schon mal gesehen, aha, da hat nicht einfach jetzt jemand irgendetwas zusammenfantasiert. Da sind die Formulare unterschrieben, Gemeinde Gachnang und Kantonspolizei Thurgau, wo drauf steht, dass diesen Leuten umgerechnet etwa 9'000 Franken weggenommen worden ist und das auch protokolliert und bestätigt war von diesen Behörden. Und dann hat man schon mal gesehen, dass da etwas dran ist. Und vor allem, wir haben uns dann einfach auf der Redaktion die Frage gestellt, warum genau haben die da ukrainische Flüchtlingsgeld weggenommen? Was ist da dahinter? Ist das rechtens? Ist es nicht rechtens? Und die Familie hat auch ihre Telefonnummern angegeben. Und dann, in so einem Fall, sagt man, okay, da ist irgendein Anfangsverdacht. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht entschieden, dass wir einen Artikel schreiben werden. Aber in so einem Fall, finde ich, ist der journalistische Reflex, herausfinden, was Sache ist, mit diesen Leuten mal reden, mal hören, was sie zu sagen haben, dann das, was sie sagen, überprüfen. Und es ist so, dass man auf interessante und relevante journalistische Themen kommt, indem man einfach irgendwo mal etwas aufschnappt und dann dem nachgeht und versucht herauszufinden, was dahinter steckt. Und wenn man solche Telefone nicht macht, dann gibt es keine interessante Geschichte. Und es ist auch nicht so, dass aus jedem von so einem Telefon nachher ein Artikel entsteht. Oder viele von unseren Recherchen und so verlaufen im Sand und gehen am Schluss nichts. Das ist dann das, was man nicht unbedingt sieht in der Zeitung. Der Teil von der Arbeit.
Du hast das Telefon gemacht und hast dich entschieden, dieser Geschichte weiter nachzugehen. Du hast mit dieser Familie geschwätzt. Erzähl uns doch die Geschichte jetzt. Was ist genau im Thurgau passiert? Warum haben wir denen das Geld weggenommen? Was ist da dahinter?
Also wir müssen ein bisschen früher anfangen. Krieg bei der Ukraine bricht aus und eben die Familie lebt zu diesem Zeitpunkt mehrheitlich in Kiew, in einer Mietwohnung. Ihre eigene Wohnung, die ihnen gehört, ist im Donbass, eben in dem russisch besetzten Gebiet und so. Und der Vater von dieser Familie, der 75-jährige Mann, der ist promovierter Mathematiker und Physiker. Er schafft immer noch, obwohl er schon lange pensioniert wäre, schafft er ein bisschen etwas an einer Uni in Kiew. Und er bleibt auch dort während dem ganzen Krieg. Seine Frau aber und sein Sohn sind etwa vor einem Jahr auf Rumänien gegangen und haben dort eine Art so etwas wie Schutzstatus bekommen. Und der Sohn hat ein bisschen etwas geschafft, auch für Unis. Er ist ebenfalls promovierter Mathematiker und Physiker. Ihr Spezialgebiet ist Kybernetik. Ich verstehe nicht viel von dem und so. Aber auf jeden Fall, die sind eben rund ein Jahr in Rumänien gewesen. Und dann haben sie mir erzählt, haben sie Ende Mai ihre Unterkunft dort verloren. Also sie haben, hat er mir gesagt, in einer Art Studentenheim von einer Uni gewohnt. Und für den Sommer habe die Uni das für andere Leute gebraucht, für so akademische Summer Schools und so. Und dann haben sie dort raus müssen. Und in Rumänien sei es eben nicht so, dass der Staat sich wirklich sehr intensiv um die ukrainischen Flüchtlinge kümmert. Sie kommen, glaube ich, auch nicht wahnsinnig viel finanzielle Unterstützung über, bis gar keine oder wenig. Und dann haben die Frau und der Sohn, denke mir, könnten in die Schweiz gehen. So haben sie mir das erzählt. Und sind in die Schweiz gekommen, schon Anfang Juni. Und da sind sie dann auf Bern gekommen, haben den Schutzstatus S beantragt. Dann sind sie kurze Zeit auf Bühr im Kanton Jura verleiht worden. Dann hat man ihnen gesagt, okay, ihr werdet am Thurgau zuteilt. Sie kommen zuerst auf Arbon und landen am Schluss in dem Dorf Isliken, in einem Zimmer. Und das Isliken gehört zu dieser Gemeinde Gachnang. Und so ist also der Sohn und Mutter schon vor etwa 2 Monaten in der Schweiz angekommen. Aber man hat ihnen beim SEM, beim Staatssekretariat für Migration, von Anfang an gesagt, ihr habt recht kleine Chancen, den Schutzstatus überzukommen in der Schweiz, weil ihr eben schon so ein Bleiberecht eigentlich in Rumänien, also an einem anderen europäischen Staat, habt. Das ist die Situation.
Wo ist denn der Vater während dieser Zeit?
Der Vater ist in dieser Zeit immer noch in Kiew. Und dann haben, so haben sie mir das erzählt, Sohn und Mutter haben den Vater bekniet, komm doch auch. Und sie haben vor allem sich auch Sorgen gemacht um den Vater, weil der Vater hat etwa vor einem Jahr hat so eine Dekompressionsfraktur an der Wirbelsäule gehabt, hat zum Teil Schmerzen, stache Behinderungen, kann nur noch mit einem Korsett laufen. Und sie haben sich, glaube ich, wirklich auch erhofft, dass er dann da in der Schweiz könnte mal von einem Arzt untersucht werden. Sie haben mir auch gesagt, ja, in der Ukraine habe ich jedem Arzt etwas anderes gesagt und so. Und schliesslich sagt der Vater, okay, ich komme, oder? Und der Vater ist dann Ende Juli, also genau am 28. Juli, ist der in die Schweiz eingereist, also jetzt vor rund 2 Wochen.
Dann gehen sie alle zusammen auf die Gemeindeverwaltung von Gachnang. Warum genau?
Ja, sie haben mir gesagt, jemand von dieser Gemeindeverwaltung habe ihnen dann gesagt, er wahrscheinlich vorher gefragt, die Person, so stelle ich mir das vor, ja, eben der Vater kommt jetzt noch und so, vielleicht haben sie gefragt, ob sie ein grösseres Zimmer können. Die Details sind mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz bekannt, aber auf jeden Fall gehen sie am 31. Juli gehen sie auf die Gemeindeverwaltung von Gachnang, in der Idee, einfach quasi den Vater zu melden. Und dann sagt irgendwann ein Gemeindeangestellter, ja, was habt ihr da für Geld dabei und zeigt mir euer Geld und eure Bankkarte. Da stellt sich mich jetzt auf die Schilderung von dieser Familie. Dann macht der Vater, nimmt das ins Portemonnaie führen oder seine Unterlagen und zeigt diesen Leuten erstens jede Bankkarte, die er hat und er zeigt ihnen das Bargeld, das er dabei hat. Und das ist relativ viel Geld, also 9'000 Franken rund in etwa 5 oder 6 verschiedene Währungen. Also konkret hat er einen Teil in Euro gehabt. Ein bisschen etwas haben sie in Schweizer Franken gehabt, aber dann vor allem auch noch ein bisschen russische Rubel, ukrainisches Geld und auch noch rumänisches Geld. Und dann, Zitat, sagt mir die Familie, habe die Gemeindeangestellte oder der Gemeindeangestellte ihnen gesagt, das Geld müsst ihr abgeben, das gehört der Schweiz und ihr dürft pro Person nur 100 Franken behalten und die Familie war total geschockt gewesen, oder? Thank you. Ich vermute, dass es dann auch recht Diskussionen gegeben hat. Und auf jeden Fall hat dann die Gemeindeangestellten haben dann auch die Polizei beizogen. Dann ist ein Kantonspolizist gekommen. Und Mutter hat mir dann gesagt, ja, der hat nachher gesagt, ich muss ihm mein Portemonnaie geben. Und der hat dann einfach mit der Hand reingelangt und hat alles Geld rausgenommen, das noch in den Portemonnaie gewesen war. Und die Frage stellt sich auch ein bisschen, wieso hat die Familie alles Geld dabei gehabt? Sie haben mir gesagt, sie haben fast seit sie in den 10er-Jahren in der Ukraine mehrere Bankenpleite gegeben, haben sie eigentlich fast alles Geld lieber in Bar die Hei aufteilt. Und sie hat mir x-mal versichert, die 9'000 Franken sind wirklich ihre ganzen Ersparnisse, die sie haben. Auch ihre Reserve. Die Mutter hat mir gesagt, das war auch unsere Reserve für den Fall, dass wir in die Ukraine zurückkehren müssen. Sie haben gesagt, sie brauchen das auch, um gewisse Ausgaben zu begleichen, also so Heizungsrechnungen und so Sachen im Zusammenhang mit ihrer Wohnung, die sie, wie gesagt, in dem Donbass noch haben. Also sie haben gesagt, wir müssen diesen Leuten, die sich um unsere Wohnung kümmert, wieder Geld irgendwie zukommen lassen, damit die Rechnungen zahlen können. Und wenn wir das Geld nicht mehr haben, dann haben wir nichts mehr, oder? Und sie sind so geschockt gewesen, dass dann auch der Vater, also die Polizei und die Gemeinde, haben natürlich den Entzug von dem Geld, wie man das macht in der Schweiz, feinsäuberlich protokolliert. Jeder Rappe ist dort aufgeführt unter dem Titel Sicherstellung von Vermögenswerten. So ist irgendwie das Formular übertitelt. Und dann hätte der Vater sollen das auch unterschreiben. Und er hat sich geweigert und dann steht auf dem Formular, ich habe ja die Formular, die habe ich gesehen, steht dann, dass eben die Gemeindeangestellte und der Kantonspolizist halt dann für die Familie unterschrieben haben. Und dann sind die dann relativ schnell an dem 31. Juli wieder auf der Strasse gelandet und stehen in dem Gachnang, haben noch 300 Franken und sind völlig konsterniert.
Die eine Frage ist, warum sie alle ihr Geld dabei haben. Die andere Frage ist, was ist dort genau passiert? Warum haben die Thurgau-Behörden das Geld eingesackt?
Im schweizerischen Asylgesetz ein Paragraph, wo nur wenige Leute kennen in diesem Land, und dort geht es um die sogenannte Sonderabgabe. Die Idee ist, dass Flüchtlinge, die in die Schweiz kommen, also sechs jetzt Schutzsuchende aus der Ukraine oder normale Asylsuchende, die jetzt irgendwie mit Geld in die Schweiz kommen, dass die eine Art ihres Geld abgeben als Beitrag an die Kosten, die sie da im Asylverfahren oder in der Schweiz verursachen. Das ist eine Art Idee von diesem Paragraph. Bis vor wenigen Jahren hat es diese Sonderabgabe auch noch gegeben, wenn irgendein Flüchtling da geschafft hat, hat der müssen in den ersten Jahren 10% von seinem Einkommen ebenfalls am SEM abliefern. Der Teil von der Sonderabgabe ist vor 4-5 Jahren gestrichen worden, aber die Sonderabgabe auf dem Vermögen ist beibehalten worden. Und die Gemeinde hat sich auf diesen Paragraph berufen und hat gesagt, wir nehmen das Geld weg, weil das stünde so im Gesetz.
Und das ist normal, dass das Gemeinden einziehen?
Eben, das ist ein Teil der Recherche. Ich habe dann am Staatssekretariat für Migration angerufen und habe die gefragt, ja, ist das so, ist das richtig? Und die Antwort war dann die, jawohl, es gibt die Sonderabgabe. Grundsätzlich sind etwa seit einem guten Jahr auch ukrainische Schutzsuchende deren unterworfen, aber sagt SEM, eigentlich ist es extrem unüblich, dass Gemeinden das einziehen. Sie haben uns sogar gesagt, ihnen sei keine einzige andere Schweizer Gemeindebehörde bekannt, die das gemacht habe, bis jetzt. In der Regel sagen sie, wenn so Geld eingezogen wird, dann passiert das im Bundesasylzentrum, und zwar an dem Moment, wo der Schutzsuchende sein Gesuch stellt. Und was in diesem konkreten Fall sehr besonders ist, der Vater hat, anders als Mutter und der Sohn, noch gar kein formelles solches Gesuch eigentlich gestellt. Also zu dem Zeitpunkt hat er noch kein Gesuch gestellt, wo ihm die schon das Geld weggenommen haben. Und darum hat mir SEM einigermaßen deutlich oder mindestens zwischen den Zielen gesagt, stellt sich da also schon auch die Frage, ob das einfach schlicht auch der Entzug möglicherweise nicht rechtens gewesen ist. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Und vielleicht, was man auch noch muss sagen, der letzte Punkt: ukrainische Flüchtlinge wird bis jetzt recht selten Geld weggenommen. Also SEM hat mir gesagt, bis jetzt hat man, und es sind doch immerhin im Moment noch über 60'000 ukrainische Schutzsuchende in der Schweiz. Einige sind auch schon retour gegangen, mehrere Tausend. Und total von all diesen Zehntausenden von Leuten hat SEM bis jetzt total etwa 45'000 Franken eingezogen. Und sprich, also allein die Familie mit ihren 9'000 Franken würde ja so irgendwie über 20% von allem Geld überhaupt, das bis jetzt ukrainische Schutzsuchenden weggenommen worden ist, ausmachen.
Also ist das völlig willkürlich, wer muss zahlen und wer nicht?
Ganz ehrlich, das ist jetzt mein Eindruck. Ich habe bei dieser Recherche schon den Eindruck gehabt, dass da sehr viel Willkür dahinter ist. Also es spielt wahrscheinlich nur schon eine Rolle, wer denn den Schutzsuchenden gegenüber sitzt, welcher Sachbearbeiter oder welche Sachbearbeiterin. Dann muss man auch sagen, oder, wenn der Vater einfach das Geld irgendwie außerhalb vom Gemeindehaus deponiert gehabt hätte und so und einfach gesagt hätte, er habe nichts, dann hätte sie ihm das logischerweise nicht können abnehmen können. Er ist auch letztlich für seine Ehrlichkeit ein bisschen bestraft worden. Und der Vater hat mir vor allem auch gesagt, er hat sich vor allem über etwas gestört. Ich habe den Mann kennengelernt, der ist zwar sehr gebrechlich körperlich, aber wirklich im Kopf ist der Mann noch voll da mit seinen 75 Jahren. Er kann auch Englisch, ich konnte mit ihm wirklich auch kommunizieren. Und er hat mir dann gesagt, wenn die Gemeindebehörde ihm wenigstens eine klare Rechtsbelehrung gemacht hätte, wenn sie ihm gesagt hätte, schauen Sie, Herr Skobeliev, wenn Sie hier in der Schweiz bleiben, hier ein Gesuch stellen, dann müssen Sie alles abgeben, was Sie haben. Sie dürfen nur so und so viel behalten. Dann hätte er denen gesagt, also wenn das so ist, dann gehe ich wieder. Und er sagt, das sei nicht gemacht worden. Wir haben ihm einfach das Geld weggenommen. Er habe nicht verstanden, was geht. Es sei zwar eine Übersetzerin im Raum gewesen, es ist irgendeine Ukrainerin, die dort wohnt, aber die sei offensichtlich selber auch nicht so ganz draus gekommen, was jetzt da passiert. Und sie haben nachher dann auf der Straße die Formulare irgendwie mit Google Translate irgendwie versucht zu übersetzen, um überhaupt richtig zu verstehen, was da überhaupt abgeht. Und aus den Gesprächen ist mir nie so ganz rausgekommen, warum ist er eigentlich genau in die Schweiz gekommen, hat er bleiben, hat er nicht so bleiben. Da bin ich wirklich nicht ganz bis zum Kern durchgedrungen. Ich habe den Eindruck bekommen, er ist selber noch nicht so ganz sicher gewesen, ob er dann wirklich da bleiben würde oder ob er wirklich das Gesuch stellt oder ob er mehr auch seine Familie wieder einmal besuchen wollte. Das ist für mich nicht so ganz rausgekommen in diesem Gespräch, ganz ehrlich.
Verloren haben die Familie jetzt auf der Strasse vor der Gemeindeverwaltung in Gachnang. Sie haben jetzt die Formular bekommen, wo drauf steht, wie viel Geld ihnen abgenommen worden ist. Was machen sie denn?
Also das ist jetzt wirklich eine recht verrückte Geschichte. Sie haben, wie gesagt, mit Google Translate haben sie dann das übersetzt und sehen auf dem Formular, dass unten im Kleingedruckten steht, das Geld wird überwiesen an das Staatssekretariat für Migration in Wabern am Quellenweg. Ich glaube, die Adresse. Und dann haben sie gesagt, okay, unser Geld ist dort, dann gehen wir das jetzt dort wieder holen, das ist einfach nicht richtig, dass die Schweiz, die offizielle Schweiz, uns das abnimmt. Wie kommst du von Gachnang auf Bern am 31. Juli, wenn du fast kein Geld mehr hast? Sie haben gesagt, wir machen es per Autostopp. Und was für mich sehr erstaunlich ist, sie sind also wirklich mit Autostopp auf Bern gekommen, also eine dreiköpfige Familie. Zuerst hat sie jemanden auf Winterthur mitgenommen, dann haben sie dort jemanden anderen gefunden und der, den sie dann mitgenommen hat, hat sie dann für das letzte Stückchen hat dann noch das Zugbillett gehabt. Sie gehen auf Bern, gehen ins Bundesasylzentrum, sagen, da sind wir, die geben dann irgendwie notfallmässig das Bett für eine Nacht und am nächsten Tag gehen sie zum SEM auf Bern und treffen dort nur einen Sicherheitsmensch an, oder? Weil es ist dummerweise 1. August, oder? Da ist natürlich alles zu. Und dann haben sie aber dann in dem Bundesasylzentrum nicht mehr können bleiben. Dann hat man sie für die nächsten Nächte dann in eine Zivilschutzunterkunft unter einem Eishockey-Stadion, einen Bunker geschickt, wo sie dann übernachtet haben und eigentlich gewartet haben, bis am Montag alle Büros wieder aufgehen und so. Dummerweise ist dann aber der Mann, am Sonntag ist es ihm immer schlechter gegangen und er hat Fieber bekommen und dann hat dann jemand von den Betreuern von dieser Flüchtlingsunterkunft eben im Bunker, ich vermute, die Betreuer haben dann auch Angst gehabt, dass der ihnen könnte die ganze Flüchtlingsunterkunft anstecken. Sie haben auch nicht gewusst, was er hat. Haben sie ihn notfallmässig hat den einen dann mit dem Auto ins Inselspital gebracht. Und dort ist er eben am Montag, das war am 5. August, gewesen, wo ich sie dann eben getroffen habe. Darum sind sie nachher im Inselspital zu Bern in einem Zimmer gewesen. Und dort hat man dann beim Vater Corona diagnostiziert. Und er ist da eben mit Corona in dem Bett gelegen.
Du hast dir die Geschichte in diesem Spital angehört und hast noch eine Geschichte geschrieben. Ich würde gerne den Anfang schnell vorlesen, dass man ein bisschen weiss, wo man jetzt hier ist. Mühsam richtet sich der Mann in seinem Spitalbett auf. Unter seiner Hygienemaske stößt er auf Englisch in einem Satz seine ganze Verzweiflung hervor. Die Schweiz hat uns ausgeraubt. Volodymyr Skopeljew ist 75-jährig, ein Mann mit einem schmalen, gebrechlichen Körper und einem wachen, energischen Geist. Erst am 28. Juli ist er aus der Ukraine in die Schweiz gekommen, mit dem Bus und dem Zug über Ungarn und Österreich. Doch jetzt hat er nur noch einen Wunsch. Ich möchte dieses Land so schnell wie möglich verlassen und nie mehr zurückkehren. Du schreibst das in Zeitung. Was passiert denn?
Der Artikel ist am Mittwochabend online erschienen. Zu dem Zeitpunkt bin ich natürlich aber schon seit über 2 Tagen auch mit dem Staatssekretariat für Migration in Kontakt gewesen. Und am Montag ist dann Mutter und Sohn, wo der Vater im Spital war, zuerst zu der ukrainischen Botschaft. Dann haben die gesagt, wir können euch nicht helfen. Am Dienstag sind sie wieder zum SEM gegangen. Einmal, zweimal, es sind die zuständigen Leute immer noch nicht da gewesen. Am Dienstag Nachmittag ist dann der Vater entlassen worden aus dem Spital. Dann sind sie zu dritt nochmal auf Waber raus zum SEM. Und dann sind aber die Büro schon zu gewesen. Und dann haben sie aber ein SMS bekommen, noch am Dienstag, von einem Mitarbeiter vom SEM, der gesagt hat, kommt doch am Mittwochnachmittag bei uns vorbei. Und dann können wir das einmal anschauen. Wo die Geschichte wirklich öffentlich war, sind 2 Sachen passiert. Ich habe wirklich sehr viel, auch sehr überraschende Reaktionen aus unserer Leserschaft bekommen. Und gleichzeitig haben sie inzwischen gewusst, was sie jetzt machen müssen, um ihr Geld zurückzubekommen. Die Leute im SEM haben ihnen nämlich am Mittwochnachmittag erklärt, okay, ihr kommt das Geld zurücküber, sowieso, das steht auch so im Gesetz, wenn ihr die Schweiz innerhalb von 6 Monaten verlöhnt. Also sie hätten sogar 6 Monate in der Schweiz bleiben können und hätten das Geld immer noch bekommen. Aber der Vater hat gesagt, nein, ich will wirklich so schnell wie möglich gehen. Ich fühle mich da so ungerecht behandelt und ich will einfach mein Geld zurück. Und für das hat dann Zem ins Bundesasylzentrum in Bern geschickt. Und dort sind sie am Donnerstagmorgen auf die 9 Uhr angekommen. Und der Donnerstag war auch für mich ein unglaublich intensiver Tag, weil einerseits haben die Leute, die Familie hat mich nachher fast als ihre Hilfe gesehen, weil sie eben gleich nicht unsicher waren. Sie haben wirklich Angst gehabt, dass sie wie von den Schweizer Behörden nochmal geleitet werden. Und sie haben dann halt wie bei jedem Schrift nachher mich kontaktiert und haben gefragt, was bedeutet jetzt das und kann ich denen vertrauen, können wir das machen? Das war wie die eine Teil der Geschichte gewesen. Und die andere Teil sind die Reaktionen gewesen, die ich aus unserer Leserschaft, die den ganzen Donnerstag bei mir eingegangen sind. Und vielleicht erzählen wir zuerst die Geschichte von der Familie Skopeljew, was ihnen in dem Bundesasylzentrum im ehemaligen Zieglerspital an diesem Donnerstag widerfahren ist. Am 9 Uhr morgens sind sie dort. Ich bin dann auch dort angegangen, weil ich gedacht habe, ja, ich will nochmal einen Artikel schreiben, unseren Lesern zeigen, wie die Geschichte sich aufgelöst hat. Und habe gedacht, okay, dann nach einer Stunde sind wir dann dort durch. Denkst du, in diesem Zieglerspital sind zwischen 9 und 10 sind dort insgesamt etwa 40 bis 50 Neuankömmlinge von der Ukraine gekommen. Alles Leute, die sich dort wenden und müssen registrieren. Also unsere Familie ist dann dort irgendwie in einer Warteschlange gelandet. Und vor allem hat man dem am Vater gesagt, schauen Sie jetzt, damit Sie das Geld überhaupt wieder zurückbekommen können, müssen Sie jetzt zuerst einmal eine korrekte Registrierung durchlaufen. Also eigentlich müssen Sie jetzt formell korrekt ein Gesuch um Schutzstatus S stellen und sobald Sie das gestellt haben, müssen Sie es formell wieder zurückziehen und darauf verzichten und dann können Sie eine Art Gesuch stellen, dass wir Ihnen das Geld zurückziehen und dann würden wir Ihnen unter Umständen auch noch sogenannte Rückkehrhilfe geben, nämlich Ihnen eine Art Rückkehrhilfe Einreise in die Ukraine zahlen. Oder das ist das. Und der ganze Prozess, da hat er jedes Mal wieder müssen stundenlang warten für jeden von diesen Verfahrensschritten. Also total ist der Mann, wo man, wie gesagt, hat noch irgendwie eine halbe Corona, ist unter Medieneinfluss und so. Aber auf jeden Fall, der Mann hat nachher die und seine Angehörigen, sie sind 9 Stunden vom Morgen um 9 bis zum Abend um 6 Uhr in dem Zieglerspital gewesen, bis das alles durch war.
Das ist die eine Seite von diesem Donnerstag. Und auf der anderen Seite die Reaktionen, die du bekommen hast?
Also es hat angefangen, dass mir schon am Morgen ein Anwalt aus Zürich ein Mail geschrieben hat und gesagt, das könne jetzt aber sicher nicht sein, was dieser Familie passiert sei. Und er sei bereit, dieser Familie pro bono Rechtsbeistand zu leisten. Er habe in seiner Kanzlei auch einen Anwalt, der Russisch könne und so. Und dann hat er mich mit dem Anwalt verlinkt und der hat mir dann angerufen. Und ich konnte dann den Anwalt auch dieser Familie quasi ans Telefon geben. Und der hat ihnen dann auf Russisch irgendwie erklärt, hey, ihr könnt dann im Fall schon trauen und so, machen jetzt den Prozess, das klingt nicht so unplausibel für mich und wenn es am Schluss noch ein Problem gibt, würden wir helfen. Oder der Vater hat wirklich Angst gehabt, jetzt noch formell ein Gesuch zu stellen und seine Fingerabdrücke zu geben und alles, was dazugehört, weil er denkt, dann nehmen sie mir das Geld erst recht weg, oder? Der hat wirklich Panik gehabt und alle anderen, auch ich habe ihm dann auch gesagt, eben, man ist dann auf einmal in einer ein lustigen Rolle als Journalist, auf einmal fängt man dann so jemandem an erklären und sagt den Leuten in der Regel, tönt dich im Fall Behörden in der Schweiz nicht über den Tisch ziehen und beschissen und so weiter. Und wenn die euch das im Sinne so erklären, könnt ihr das denen einmal grundsätzlich vertrauen, dass das nicht irgendwelche übelmeinend mischen, dann auf einmal in so einer Übersetzungshilfe rein. Und das hat ihm auch der Anwalt gesagt. Ich habe mir dann vor dem Bundesasylzentrum die Füsse in den Bauch gestanden, oder? Nach etwa 4 Stunden hatte ich dann noch irgendwie andere Termine gehabt, musste gehen, habe dann aber verabredet, dass ich mich gegen Abend nochmal bei ihnen melden würde. Weil ich ja, wie gesagt, ich wollte wissen, wie die Geschichte weitergeht, wie sie zu Ende geht, ob es da irgendeine Auflösung gibt am Schluss. Und dann am frühen Nachmittag komme ich ein Mail über von einer Leserin, aus einem Vorort von Bern, wo der Artikel in der Berner Zeitung gelesen hat und wo mir schreibt, sie sei wirklich schockiert, was da dieser Familie passiert sei und sie möchte dieser Familie gerne helfen, ob ich ihr anrufen kann. Dann mache ich das und dann sagt mir die Frau, also sie sei über 80 und sie können leider nicht mehr auf Bern kommen, aber sie würde dieser Familie gerne Geld geben. Ob ich zu ihr kommen könnte. Und dann gut, ich habe dann gedacht, okay, die sind eh noch in dem Bundesasylzentrum. Dann bin ich also am Donnerstagnachmittag mit der S-Bahn da von dem Fahrrad rausgefahren. Wir haben dort in einem Kaffee neben dem Bahnhof abgemacht. Und die Frau ist dann dort gehockt, ich habe sie erkannt. Die hat ein rotes Kleid an, hat sie mir gesagt, so wie ein Blind Date mit einer über 80-jährigen Frau. Und ich sitze dann hier an und dann erzählt mir die Frau und sagt, schauen Sie, mir hat mal ein Bankberater gesagt, gib dein Geld noch weg, solange deine Hände noch warm sind. Und sie hat auch erzählt, wie sie in den 30er Jahren im Berner Seeland auf die Welt gekommen sei. Und sie können sich noch erinnern, wie während dem Krieg als Kleinkind manchmal den Kanonendonner aus dem Elsass bis ins Berner Seeland gehört habe. Und das hat sie nie vergessen, was es heisse, unter der Angst zu leben, dass der Krieg zu einem komme und darum will sie dieser Familie helfen und das sei so schlimm, was dieser Ukraine angetöge werde von Russland. Und dann hat die Frau mir ein Kuvert mit 1500 Franken über den Tisch geschoben und mich gebeten, das dieser Familie zu geben. Und es hat mich wirklich beeindruckt, die Begegnung, auch das Vertrauen, das die Frau auch mir gegenüber hat. Ich habe dann darauf bestanden, dass wir das ganz formell mit Quittung und so machen. Und dann bin ich wieder der nächste Zug, also die Begegnung hat etwa eine Viertelstunde gedauert oder 20 Minuten und dann bin ich zurück auf Bern, bin gerade rechtzeitig wieder in das Zieglerspital, in das Bundesasylzentrum gekommen, wo die Familie rauskommt. Das ist, wie gesagt, inzwischen 60 gewesen. Sie sind, glaube ich, etwa die Letzten gewesen an dem Tag von der Ukraine, die das Gebäude verlassen haben und haben gesagt, jawohl, sie haben mir versprochen, ich komme das Geld zurück über, hat mir dann der Vater gesagt. Und dann habe ich ihnen dann das Kuvert übergeben und sie sind schon sehr dankbar gewesen. Und vor allem die Frau aus dem Vorort ist nicht die einzige, die mir geschrieben hat, ich habe bis jetzt etwa 4 oder 5 so Nachrichten bekommen. Ich konnte noch nicht einmal bei allen können reagieren. Ich muss jetzt schauen, wie man das, falls weitere wirklich auch noch Geld geben wollen, wie man das dieser Familie zukommen lassen. Also es haben noch mehrere andere Leute mir ebenfalls 3- bis 4-stellige Beträge per Mail in Aussicht gestellt, die sie dieser Familie gerne möchten geben.
An diesem Abend, am Donnerstag, ist der ganze Prozess vorbei, aber das Geld haben sie noch nicht, oder?
Sie haben dann müssen zurück in den Zivilschutzpunkt unter der Postfinanz-Arena. Und man hat ihnen dann gesagt, okay, es ist alles ja sehr kompliziert und wenn die Schweizer Bürokratie mal ihren Lauf nimmt, wird es recht kompliziert. Also sie haben ihnen dann gesagt, Herr Skobeliev, Sie verzichten jetzt hier formell in der Schweiz zu bleiben, wir geben Ihnen das Geld zurück, sobald Sie am Flughafen sind. Aber nur Euro und Schweizer Franken. Mit dem ukrainischen, dem russischen und dem rumänischen Geld ist das komplizierter. Das können wir Ihnen jetzt nicht einfach umrechnen. Das müssen Sie zurück auf die Gemeinde Gachnan abholen, weil das ist im Moment noch dort gewesen. Dann haben Sie also am Freitag ein Ticket bekommen, ein Bahnbillett, um von Bern zurück auf Gachnan zu fahren. Haben dort am Mittag einen Termin auf der Gemeinde. Dort hat man ihnen dann das russische, ukrainische und rumänische Geld gegeben. Dann sind sie zurück auf Bern gefahren, wieder in den Zivilschutzbunker und sind dort wieder übernachten. Und dann hat man am Herrn Skobeliev dort das Flugticket nach Warschau ausgehändigt. Er kann am Sonntag um 12 Uhr abreisen, ein Bahnbillett für am Flughafen. Und so ist er am Sonntag auf Warschau geflogen und von dort hat er dann einen Bus zurückgenommen in die Ukraine. Mich hat dann am Montagmorgen interessiert, wo ist denn jetzt die Frau und der Sohn? Habe ihnen angerufen und dann haben sie mir gesagt, ja, sie seien jetzt auch gerade in Polen angekommen, in Warschau und gehen auch weiter in die Ukraine. Sie sind aber auf eigene Faust mit einem Bus auf Warschau gefahren. Etwa 24 Stunden hat die Reise gedauert.
Und das andere Geld hat er am Flughafen bekommen?
Das hat er offensichtlich bekommen, ja. Das hat geklappt.
Mit was für Gefühlen ist er jetzt ausgereist?
Ich habe ihn das gefragt, schon am Donnerstagabend, wo ich mit ihnen noch geredet habe und ihnen dann auch die 1500 Franken gegeben habe. Und in seiner ersten Antwort hat er sich wirklich dankbar gezeigt für all die Leute, die ihm geholfen haben, das Problem zu lösen. Er hat sich auch beeindruckt gezeigt, wie man jetzt im SEM das Problem geregelt habe. Er hat sich auch beeindruckt gezeigt, was er für eine gute Behandlung bekommen hat bei dem Inselspital. Er war ja insgesamt 2 Nächte dort gewesen. Und offenbar hat er mir auch gesagt, aus seinem Rücken ging es irgendwie besser. Und er war so dankbar gewesen. Die haben ja dort nicht eine Rückenbehandlung gemacht in diesen 2 Tagen. Aber ich weiss nicht, ob er dem irgendwie, ob sie ihm einfach starke Schmerzmittel gehabt haben und so, wo ihm irgendwie da momentan eine Linderung gebracht haben. Auf jeden Fall ist er dann recht dankbar gewesen, hat aber daran festgehalten, dass er gesagt, was die in Gachnan gemacht haben, das sei einfach nicht richtig gewesen. Und das ging doch einfach nicht, dass man einfach jemandem ohne saubere Erklärung alles Geld wegnehmen. Das war so seine Aussage gewesen.
Sagt der Fall etwas Allgemeines über das Schweizer Asylwesen?
Es hat ja auch sehr viele andere Reaktionen gegeben. Neben diesen wohlwollenden Medienleserkommentaren. Dort hat es auch kritische Reaktionen gegeben, wo Leute dann so die Frage aufgeworfen haben, wieso kommt der überhaupt in die Schweiz? Der will nur da ärztliche Behandlung sich erschleichen. Wir können doch nicht allen helfen und so, alle behandeln. Das sind kritische Reaktionen gewesen. Es hat dann auch Leute gegeben, die Fragen aufgeworfen haben, ja, wieso sind die überhaupt aus Rumänien weggegangen? Dort merke ich schon, einerseits finde ich ein paar durchaus auch berechtigte Fragen, die gestellt werden. Umgekehrt aber auch sehr viele Vorurteile, oder? Weil, was man schon nicht vergessen darf, es werden dann auch in diesen Leserkommentaren sehr viele Annahmen getroffen, ohne dass die Leute genauer über die Umstände von diesen Leuten wissen. Ja, es zeigt uns aus, wie die Geschichte, wie das Thema polarisiert, wie das Land hin und her gerissen ist zwischen Hilfe und Ablehnung, Mitleid und Misstrauen, wie es auch viele praktische Fragen gibt, wo es einfach auch keine einfachen Antworten gibt. Ich glaube auch, die Leute in diesem Gachland, die haben das nicht auf bösem Willen diesen Leuten weggenommen. Das sind sicher keine Unmenschen. Ich glaube, die haben einfach den Eindruck gehabt, der Gemeindepräsident hat mir das auch erklärt und gesagt, ja, es steht so im Gesetz, wir müssen das doch machen. Die haben das Gefühl gehabt, sie sollten das machen, sie müssen das machen. Ich glaube einfach, der Fall zeigt über das Schweizer Asylwesen, es ist einfach alles meistens so viel komplizierter, als man es in einem 180-Zeichen-Tweet zusammenfassen kann oder in einem angeschluderten Leserkommentar, wo irgendwie aus einer momentanen Regung heraus zusammenfassen. Es ist auch für mich in so einem Fall nicht immer ganz einfach, die ganze Lebensgeschichte, die ganzen Lebensumstände können zu erfassen. Also, wie sehen die finanziellen Verhältnisse von dieser Familie wirklich bis im Detail aus? Ich meine, es ist impossible, das auf die Kürze so herauszufinden, wie es eben zum Teil auch für unsere Asylbeamten auch nicht so einfach ist. Ich glaube, das sagt es aus über unser Asylwesen. Und gleichzeitig sagt es für mich auch noch etwas aus. Es ist dann also schon nicht so, dass die Leute, wenn sie in der Schweiz sind, da im Schlaraffenland landen, oder? Das zeigt der Fall eben auch. Das zeigt, was dieser Familie auf der Gemeinde Gachnang passiert. Es zeigt sich daran, dass ein 75-jähriger Mann, der gesundheitliche grössere Probleme hat, in einem Zivilschutzbunker unter der Postfinanzarena schläft. Und wenn man dann einen Tag lang im Bundesasylzentrum verbringt, in dieser Warteschlange, ja, auch dort, es gibt wenig depressivere Art, glaube ich, in diesem Land als eine Flüchtlingsunterkunft, so eine Kollektivunterkunft oder so. Und das sagt es auch aus über unser Asylwesen. Also ich finde, es ist eine sehr vielschichtige Thematik und einfach halt auch ein grundsätzliches Thema, wo es wenig einfache Antworten gibt, auch wenn viele von unseren Politikern einen gegenteiligen Eindruck vermitteln.
Ist es normal, dass man als Journalist so viel mehr macht, als einfach einen Artikel schreiben?
Also, was habe ich gemacht? Ich habe diesen Familien das Geld überbracht, ich habe ihnen gewisse Übersetzungsarbeit geleistet. Ich finde, ja, deine Rolle verändert sich auf einmal. Ich habe mich nicht als Aktivist oder so gesehen. Ich habe mich auch sehr bemüht, da wirklich auch die Fakten so gut wie es möglich ist zu recherchieren mit amtlichen Stellen und so weiter. Ich glaube einfach, es ist unmöglich, dass du in so einem Fall einfach sagst, ja, ich habe jetzt hier meine süffige Geschichte, jetzt gehen ja mir nichts an, ich nehme das Telefon nicht mehr ab. Also ich halte das für menschlich eine unmögliche Haltung. Oder? Und ob es normal ist, es ist sicher nicht etwas, was uns jeden Tag passiert in unserem Job. Das ist auch so. Aber es kann schon ab und zu mal vorkommen. Und es ist manchmal auch schwierig, sich dann abzugrenzen. Oder? Wenn Leute das Gefühl haben, du bist ihre Vertrauensperson und sich dann mit auch anderen Anliegen auch im Nachgang möglicherweise weiter an dich wendet. Das ist für gewisse Journalistinnen und Journalisten, die noch mehr solche Geschichten aufschreiben, manchmal nicht sehr einfach.
Danke, Markus.
Danke, Philipp, dass ich dir diese Geschichte erzählen konnte.
Especially, I'd like to thanks to Markus, who done everything that man can or cannot do to resolve our problem.
Das war sie gesehen, unsere Folge über die ukrainische Flüchtlingsfamilie, die ihr Geld müssen im Thurgau abgeben müssen. Ich habe geschätzt mit Markus Hävliger. Produziert hat die Folge Tobi Holzer. Ich heiße Philipp Lohse. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.